Texans long snapper John Weeks here, and you're listening to another episode of Hats Off the Bowl, the official podcast of Texans Nation in Germany, Austria, and Switzerland. Horns up.
CJ gets the snap, looking. CJ firing to the end zone, and caught! Touchdown! Nico Collins! 8-yard TD pass, the first of CJ Stroud's career. Stroud the gun, gets the snap, throws right side. He hits Tank. Loses a man, takes it across the five, rock and roll, touchdown, Stroud to Dell. Third and seven from the Texans, 48, Stroud, shotgun, motor in the backfield with him, CJ gets the snap, CJ throwing downfield, and caught by Nico, 25-20, breaks a tackle, 15, 10, 5, rock and roll, touchdown, Houston.
Hallo und herzlich willkommen zur 106. Folge des Heads of the Bull, eurem Podcast für die deutschsprachige Fangemeinde der Houston Texans. Ich bin der Toffi und begrüße euch zur Folge im Duell gegen die Cleveland Browns. Mit dabei ist heute der Marc aus der Community.
Guten Abend.
Und mit dem Gast hat es leider diesmal nicht geklappt. Des Weiteren haben wir Verletzungen zu beklagen. Unser Injury Report ist voll. Gute Besserung an Chris und an Konsti, die es leider Gottes komplett ausgerußt hatte. Deswegen übernehmen wir heute mal. Ja, wir haben es versucht zu verschieben, aber gute Besserung an die beiden und auf dass es bald wieder besser gehen möge mit den Stimmchen. Ja, Marc, du warst ja jetzt hier noch nicht dabei. Erzähl mal ein bisschen was über dich. Seit wann bist du Texans-Fan? Bist ja schon definitiv länger in unserer Community mit dabei. Haben wir so in zwei, drei Sätzen raus.
Zwei, drei Sätze. Ich bin zu den Texans gekommen übers Kartensammeln. Ich fand damals Clemson ziemlich geil und ein Quarterback, dessen Name nicht mehr genannt werden darf. Und DeAndre Hopkins. Und so kam ich, weil ich schon immer Defense-affin war und J.J. Watt auch geil fand, dann zu den Texans. Das ist mittlerweile 4 Jahre her, über den Daumen. Und bin dann Teil der Community geworden und darf heute die Hail Mary, die Heilige Maria, die ihr Kind empfängt, erstmals hier spielen und erstmalig aus heiterem Himmel bei diesem Podcast teilnehmen. Vielen Dank dafür.
Also bist du doch noch ein recht jüngerer Fan.
So sieht's aus.
Genau. So, wollen wir keine Zeit weiter verlieren, starten wir mal rein. News haben wir diesmal nicht so viel. Da haben wir nur Xavier Thomas, der auf IR gegangen ist. Hatte sich ja ein Spiel gegen New York verletzt und wird diese Saison auch nicht mehr wiederkommen. Ich möchte auch nochmal auf die Pro Bowl Votes hinweisen. Das Voting ist immer noch offen. Stroud ist zwar jetzt ein bisschen abgerutscht, aber das ist nicht so schlimm, weil wenn man nicht spielt und keine Aufmerksamkeit bekommt, rutscht man halt ein bisschen ab. Aber ihr könnt gerne noch über die Seite abstimmen, ihr könnt Twitter reposten. Es wäre schön, dass die Jungs sich für die Saison irgendwo dafür belohnen können. Und hoffen wir das Beste, dass es wirklich dann für einen oder zwei Leute reicht.
Im Idealfall sehen wir sie ja gar nicht dann im Pro Bowl.
Das wäre es. Ja, das sowieso nicht. Das sowieso nicht. vor dem Spiel gegen die Titans haben wir Steven Sims vom Practice Squad aktiviert und Linebacker Garrett Wallow. Steven Sims hat quasi im Ersatz für Tank Dell dann den Punt- und Kick-Returner gespielt. Und Garrett Wallow hat uns gleich in der Folgewoche verlassen, weil den fanden die Titans so gut, dass sie sich ihn gleich vom Practice Squad geholt haben. Wir haben dafür jemanden geholt, den die Titans gewavert haben, nämlich Defensive Tackle Tyre Tart. Und dafür musste Mike Boone uns verlassen. Und wir haben nach einem Tryout eine Quarterback Edition, und zwar ehemaliger Jets-Quarterback Tim Boyle ist auf dem Practice-Squad gelandet, aber da erwarte ich nicht mehr als wie einen dritten Quarterback in ihm zu sehen. Einfach weil man die Möglichkeit hat, in dieser Saison einen Emergency-Quarterback aufzustellen, dass man diese Stelle auffüllt. Man hatte sich aber auch bereits mit einem Quarterback aus der CFL, also Canadian Football League, beschäftigt. Aber da lag der Waiver-Claim der New England Patriots ein bisschen höher und den haben wir nicht bekommen. Wir sind ein bisschen verletzungsgeschwächt ins Spiel gestartet, was leider Gottes abzusehen war. Natürlich ein bisschen, ja, also das macht nicht wirklich Mut, wenn es in ein Division-Duell geht. Wir mussten auf Stroud verzichten, Nico Collins ist ausgefallen. Will Anderson, Blake Cashman und George Fant, also wirklich sehr ersatzgeschwächt rein. Und das war ein relativ wichtiges Spiel. Ich hatte eigentlich gehofft, dass Chris so aufgrund seines langen Fantums da eher was dazu sagen kann. Du wirst ja die Rivalität ja nicht so...
Ich spüre sie tief. Also ich spüre sie tatsächlich tief. J.J. Watt hat das ja nochmal aufgegriffen. J.J. Watt wahrscheinlich auch so der einzige Mensch, sagen manche Amis in den sozialen Medien, der wirklich die Trikots zurückhaben will. Bei uns sind wir da gespaltener Meinung. Aber es gab ja auch viel indirekte Stachelei. Ne? Also man kann den Titans unterstellen, History-bedingt tritt man in den alten Farben auf. Aber ich indiziere oder glaube einfach mal, dass das auch ein bisschen Provokation war.
Ja, auf jeden Fall, es war halt das Spiel gegen Houston.
Ja.
Und ich bin halt der Meinung, klar, es ist ein Franchise, die umgezogen ist. Aber die Zeit, in der dieses Hellblau den Namen der Tennessee Oilers getragen hat, war wirklich marginal gegenüber der Zeit, wo dieses Blau den Houston Oilers gehört hat. Und ich bin, es ist nicht meine favorisierte Farbkombination, aber ich bin der Meinung, dass dieses Blau halt nach Houston gehört.
Ja, definitiv, definitiv. Meine Frau wird es auch freuen, die mag das Battle Red nicht so. Aber bin ich voll auf deiner Seite und die Häme war ja auch nachher groß in den sozialen Medien, ob von Pros, Fans, was auch immer, Celebrities. Es gab ja diverseste Memes dazu, was davon gehalten wurde, diese Farben zu tragen und dass man die Retourkutsche in einem sehr engen Spiel, muss man allerdings sagen, dann auch erhalten hat, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also das war, das hatte so viele Nuancen, das Spiel. Man hat gegen zwei ehemalige Coaches gespielt, gegen ein ehemaliges Face of the Franchise von uns, gegen jemanden, der uns in der Division regelmäßig hops genommen hat über den Boden. Das hatte so viel Storyline drin, dass das also echt krass dann auch noch dann mit dieser Quarterback-Entscheidung da reinzugehen und clever weiterzuleiten. Hast du das irgendwo im Gefühl gehabt?
Weil wenn wir letztes Jahr uns vor Augen führen, wo wir Davis Mills noch relativ häufig sehen konnten, und da hatten wir als Community, glaube ich, eine relativ einhellige Meinung, weder pro noch contra, sondern mehr, wir waren in manchen Spielen von ihm begeistert, wo wir gesagt haben, ey, man sieht aufblitzen, was der gute Mann kann. Und andere Spiele, wo er Wide Open Targets einfach nicht gesehen hat, wo er das Spiel nicht lesen konnte, um es mal zusammenzufassen. Er hat nicht gesehen, was die Defense macht und hat seine Receiver nicht gesehen, Schrägstrich dadurch auch nicht gefunden. Und da muss man sagen, Rekord hin oder her, was Starting Jobs angeht, Case Keenum ist für mich immer noch ein Edel-Backup, einer der besten Backups, die Liga hat. Und da die Connection auch zum Bundesstaat und so weiter vorhanden ist, also ich glaube, man hat auf Veteran-Status gesetzt. Und das war von DeMeco, also DeMeco hat dieses Jahr schon sehr viele gute Entscheidungen getroffen, das war mal wieder eine gute. Auch wenn er kein überragendes Spiel gemacht hat, Case Keenum hat das getan, wofür er da war, er hat das Spiel nach Haus gebracht, keiner fragt nachher mehr wie. Ne?
Ja, also es ist halt auch noch, also Case Keenum wurde in Texas geboren, ist auch in Houston ans College gegangen. Also das unterstreicht diese Storyline einfach nochmal richtig heftig. Und es war sein erster Start seit Woche 18, 2021. Und ich habe auch nicht damit gerechnet. Und du, wie du schon gesagt hast, es war ja jetzt kein Pretty-Spiel. Aber man hat es halt zu Ende gebracht. Vielleicht auch so ein bisschen aus dem Verwirrungsaspekt, dass man sagt, okay, man hat ja Stroud auch ganz spät erst auf Out gestellt, die haben auch Doubtful dann auch so ein bisschen mit rumgespielt, wo ich sage, ey komm, seien wir mal ehrlich, das war allen klar, dass er nicht spielt und dass er sich zwischen Mills und Keenum entscheidet. Der Keenum war jetzt halt ein bisschen überraschender, weil er doch immer als Dritter und Emergency Quarterback gelistet wurde. Aber
Ich finde, es war auch nachher vielleicht gar nicht der Key Fact. Also ich fand den Move cool. Ich weiß nicht, ob es Mills schlechter oder besser gemacht hätte. Wir haben gewonnen, brauchen wir gar nicht die Frage stellen. Ich finde, der Key-Fact des Spiels waren 10 Yards bei wie viel Versuchen von Derrick Henry. Das war der Key-Fact des Spiels. Und da vertraue ich tatsächlich auf dich mit mehr Erfahrung. Ich habe bis heute nicht verstanden, wie wir es geschafft haben, dieses Vieh zu stoppen, was mit uns regelmäßig den Boden aufwischt. Ne? Also Pass-Stop hat sich definitiv verbessert im Vergleich zum letzten Jahr, aber sowas hätte ich halt nicht erwartet. Ne? Punkt.
Ja, da ist unsere Defense auch so ein bisschen up and down. Man hat so gute Spiele, wo wir sagen, okay, bestes Beispiel Jets Passing Offense. Die haben eine richtig schlechte Passing Offense. Wir haben eine gute Passing Defense. Was ist geworden? Wir haben von Zach Wilson einfach mal über 300 Yards gefressen. Der hatte sein Karrierespiel. Also ja. ist noch nicht konstant. Und wenn wir dann aufs nächste Spiel gucken, da kommt auch eine relativ solide Rushing auf uns zu. Da kann das schon wieder ganz anders aussehen. Aber im Großen und Ganzen hat die Defense uns da richtig, richtig stark geholfen, weil das war jetzt auch kein super Starten-Spiel. Wir haben mal wieder den Gegner als erstes scoren lassen. Sind da leider Gottes wieder mal ein bisschen hinterhergerannt. Was ich auch halt des Quarterback-Wechsels hinschieben würde. Also, es gab Abstimmungsprobleme bei dem Pick-6 von Case Keenum, der auf der Ogubowale werfen wollte. Da hat man gesehen, dass die jetzt noch nicht so lange gemeinsam im Training waren. Aber das sei dann verziehen.
Ja, man muss erwähnen, was ganz gut gelungen ist, glaube ich, trotz dessen, was gut gelungen ist, trotz dessen, dass das Will Levis zeigt, dass er ein guter Quarterback ist. Wir hatten 7 Sacks und wir hatten 11 Quarterback-Hits. Und das ist ein Zeichen vom Pressure und das zeichnet uns dieses Jahr aus. Das ist so mein Eindruck. Auch, dass die, wie du eben sagst, die Defense eingesprungen ist. Dass wir Mannschaftsteile haben, die sagen, wenn der eine nicht performt, dann springe ich rein und mach das. Und das ist, glaube ich, das höchste Gut, was Demico aktuell bei uns so etabliert hat. Ne?
Aber in allen Mannschaftsbereichen. Schau auf die O-Line. Ja. Selbst unsere Defense war ersatzgeschwächt. Also wenn ich diese Leistung für den Rest der Saison haben könnte, wäre ich sowas von froh.
Genau, Will das Anderson, meine ich. Ja. Ja.
Genau, Will Anderson hat nicht gespielt. Jimmy Ward musste relativ früh mit einer Gehirnerschütterung raus. Dann war ja halt auch noch Black Cashman inaktiv. Das ist schon krass, dass dieses Next Man Up trotz der vielen Verletzungen bei uns so krass greift. Hat nicht auf jeder Positionsgruppe gegriffen, weil ich bin schon froh, dass wir unseren Kicker wieder haben.
Ja. Also Kaimi Man of the Match, definitiv, aber kommen wir gleich zum Schluss zu, glaube ich.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Matt Amendola hatte seine guten und seine schlechten Momente, aber ich bin doch froh, unseren Hawaiianer wieder zurück zu haben. Seit das Spiel startete der langsam zu 12. Mal mit 13-3 zurückgelegen. Und da hat man schon so gesehen, okay, die kriegen über den Boden nicht so viel gegen uns hin. Und was bei uns dafür richtig gut geklappt hat, war halt Singletary, unser Laufspiel. Woher kommt's denn auf einmal?
Aber mein Eindruck war, die letzten Wochen, der läuft echt schon besser. Also so gerne ich ein Change of Pace und ein Share sehe. Ich habe das Gefühl, Pierce ist jetzt schon 2-3 Wochen hinten dran an dem, was Singletary so leistet. Definitiv. Guter Mann. Für mich einer der Free Agents, die wir, oder neuen Spieler, die wir letzte Saison oder diese Saison vielmehr geholt haben, wo ich echt froh bin, dass wir ihn gekriegt haben. Ne? Also.
Ja, das war auch sein Karriere-High. An Scrimmage Yards, also ist doch eher so einer, der nur die Backup-Rolle spielt. Und war ein mega Spiel von ihm. Er hat auch Pierce komplett outsnapped, also er wird jetzt auch unser ganz klarer Leadback sein in den kommenden Spielen. Es war einfach wunderbar, es war wieder Herzrasen. Christian hat es ja, glaube ich, vor 2 oder 3 Podcasts angesprochen, dass wir unsere Spiele im Durchschnitt mit 30 Sekunden Zeit beenden. Ja, diesmal hat es dafür sogar eine Overtime gebraucht. Und in den Zeiten, wo unsere Offense gestruggelt hat, um nochmal auf Camille zurückzukommen, hat er uns am Leben gehalten. Er hat vor der Pause noch ein Field Goal geschossen, sodass wir nicht punktlos in die Halbzeit gingen. Was nochmal richtig, was für ein Kopf ist, bin ich der Meinung nach. Ein bisschen sportpsychologisch.
Definitiv.
Und die Defense hat dann gleich im ersten Drive eine Interception geholt. Steven Nelson ist da quasi vor Hopkins gesprungen und hat da den Drive unterbunden und hat uns relativ schnell wieder die Chance gegeben zu punkten. War leider wieder nur ein Field Goal. Das zog sich so hin bis, glaube ich, doch ins vierte Quarter rein, dass wir nur auf Field Goals bauen mussten. Aber die saßen und die saßen auch sicher. Und das waren zwar, ich glaube, 32, 29 und 55, also auf jeden Fall ein paar machbare, aber waren halt auch welche bei 53 Yarder, den kannst du doch mal daneben setzen. Und bei Kaimi bist du dir halt dessen sicher.
Definitiv, definitiv. Ich möchte nochmal hervorheben, weil du eben die Nelson-Interception erwähnt hast, wenn man sich so ein bisschen die Stats anguckt, wie Will Levis seine Targets verteilt hat, das ist kunterbunt tatsächlich. Ich jetzt nur von den Targets her, Chris Moore, dann kommt Burks, dann kommt Okonkwo.
Genau, der Teil dann
Chico. Ja, genau. dann kommt Westbrook und dann Hopkins vorneweg mit 9 Targets. Der hat 9-mal den Ball zu sich geworfen und er hat genau 2 Receptions für 21 Yards gemacht. Ich möchte sie nicht in den Himmel loben, man ist so schnell dabei, dass wir über Shutdown-Corner-Thematiken reden, aber die Jungs hatten es definitiv im Griff im Vergleich zum Jets-Spiel, wo wir das Gefühl hatten, die spielen, der Receiver ist Lava. War das schon mega, eine mega Leistung.
Ja. Ja. Play des Spiels war auf jeden Fall Dalton Schultz, der dann auch ein bisschen Case Keenum rettet und aus einer, also ich würde es noch nicht mal fast als 50-50-Ball bezeichnen, sondern da hat der Gegner doch schon ein bisschen mehr gehabt. Und auf einmal steht dann halt Schultz nach dem Catch auf und hat den Ball, also ich bin der Meinung, er hat die Interception zu einem Catch umgewandelt und für Raum Gewinn für uns anstatt einem Turnover.
Ja, das war Wahnsinn. Das war wie ein groß gewordenes Kindergartengerangel. Ne? Er kommt da aus, es war kein Peil, aber sie gehen beide runter und du denkst, scheiße. Und sie kommen hoch und Dalton hat den Ball in der Hand. Also Wahnsinn. Vor allem, wenn man bedenkt, was wir sonst so auf dem Platz hatten, ohne die Jungs zu schmälern, mit Noah Brown, Robert Woods, Matchy eher so die zweite Wahl, die zweite Garde bei uns, weil Dell und Collins fehlen. Und eigentlich würdest du dann behaupten, als erfahrener Coach, auf der anderen Seite kannst du dich darauf einstellen, ja, Dalton Schultz ist wieder da, das ist doch das Target für Case Keenum. Und trotzdem hat er es hingekriegt. Ne? 58 Yards, ist jetzt nicht mega überragend, aber er hat diese wichtigen Dinger wieder geholt. Ne? Wo es eng war, diese Third-Down-Plays und so weiter, wo es vielleicht noch Third-Down in Short war oder auch mal das lange Brot halt. Ne?
Ja, zum Schluss hat man ja versucht, auf den Sieg zu gehen. Und hat dann nochmal Mills eingewechselt, weil dann bei good old Keenum anscheinend der Bombenarm doch nicht so safe ist. Ja, das lange Pass wurde es nicht, hat sich nichts entwickelt. Ist leider ein Sack draus resultiert. Wir haben den Titans in der zweiten Hälfte ganze 3 Punkte gegönnt und sind dann mit einem 16-16 in die Overtime gegangen. Das ging auch nur, weil Nick Folk einen Extrapunkt verschossen hatte. Da so Klopfer auf Holz für gute Special Teams.
Mhm.
Und dann war es nochmal Singletary hat schon das ganze Spiel gut gespielt. Aber da hat er nochmal einen riesigen Catch gemacht, ist da gelaufen und hatte auch einen Touchdown, aber
zurückgepfiffen.
Genau, ich weiß gar nicht
mehr. War es ein Holding? War es ein Holding? Ich glaube, war ein Holding irgendwo hinten. Ne?
Ja, genau. Also ich bin mir nicht sicher, ob es Matchy oder Hutchinson war einer der beiden. Ja, passiert. Also, es war schade, gerade in so einem Crunch-Time-Spiel, in so einem engen, wieder extrem nervenzerreibenden Spiel.
Ja, es ist nicht gut für mein Herz, was wir die letzten Wochen so waren. Also, außer Jets war alles so Nailbiter und nahe dem Herzinfarkt. Ne? Das ist.
Ja, vor allem, wenn man wirklich so denkt, so, ja, Touchdown. Geil, sicher zu Ende gebracht. Dann geht er wieder zurück, dann kommst du nicht vorwärts und dann hast du halt ein 54-Yard-Game-Winning-Field-Goal, was in dem Punkt gereicht hatte, weil die Titans jetzt auch nicht sich aufgedrängt haben, offensiv eine Overtime was zu machen.
Ja, auch und dann Auch selten gesehen, ne? 4 Possessions waren es, glaube ich, insgesamt. Also zweimal Wechsel in der Overtime. Also es hätte so oder so theoretisch ausgehen können.
Ja.
Bringt mich auch gleich nachher zum Punkt, zum Game gegen die Browns, gegen unseren nächsten Gegner. Aber schon mal als Fazit, wir hatten eine von drei Red Zone Drives dann auch tatsächlich genutzt, nur im Titans-Game. Also das Thema Effektivität, auch wenn wir einen Backup-Quarterback auf dem Platz haben, das Thema Effektivität ist so ein bisschen in dem Spiel unsere Achillesferse gewesen, sonst hätten wir vielleicht das Ding auch schon mal früher zugemacht. Oder am Ende hin vielleicht den Sieg früher einfahren können. Das ist sowas, wo wir, denke ich, dran arbeiten müssen, ne? Und dann auch die Chancen zu nutzen, die uns gegeben werden. Ja,
ja, das zieht sich aber schon so ein bisschen durch die Saison durch. Wir hatten gerade am Anfang der Saison ordentlich Probleme mit unserer Red Zone Efficiency. Hatte sich dann wieder ein bisschen gelegt, aber ja, jetzt mit dem Backup-Quarterback hat man es dann wieder gemerkt und ja. Um es nochmal wirklich zu unterstreichen, 54 Yards Game Winner. Und damit verdient AFC Special Teams Player of the Week geworden, Kaimi Fairbairn. Wieder schön in den Award eingesackt zu haben. Und man ist diese Woche auch nicht um ihn drumherum hergekommen. Einfach Wahnsinn.
Ich erinnere mich an das Spiel, wo wir keinen Kicker hatten und dieses Meme umging, no Kicker, no problem. Ich möchte Case nicht schmälern, aber um Kaimis Leistung hervorzuheben, no Quarterback, no problem, war vielleicht auch so das Credo. Also er hat uns ja ins Ziel gebracht mit im Endeffekt, jetzt muss ich nochmal rechnen, drei Field Goal Stunts waren es, ne?
Nee, mit dem Game Winner 4.
Mit dem Game Winner 4, genau, danke.
Und die musst du sicher haben, ansonsten verlierst du so ein Spiel, ganz klar.
Ja.
Genau, was wir schon erwähnt hatten, zweite Halbzeit, unsere Defense ist abgesteppt, 5-6 von insgesamt 7, eine Interception, 3 Punkte zugelassen, Halbzeit 2, Bombenhalbzeit unserer Defense. Und man muss dazu sagen, wir haben die zweitmeisten Single, also sind Single Game Franchise Record mal wieder geteilt, 7-6. Ohne Will Anderson.
Ja, Wahnsinn. Ich finde auch das Development von Greenard momentan enorm, die letzten Wochen. Was der Junge da an PS auf die Straße bringt zum Beispiel und an Druck aufbaut. Mega.
Und ich muss sagen, ich hätte, klar haben wir jetzt uns mit Barnett und Co. noch Verstärkung geholt.
Mhm.
Aber ich dachte so mal, dass dieser Breakout von Greenard so ein bisschen Will Anderson zugeschrieben werden kann, weil er dann doch vermehrt die Doppelteams zieht und sowas alles.
Du meinst so wie Clowney im Rookie-Jahr, weil alle auf J.J. Watt geguckt haben?
So ja, sowas. Ja, hat, ja. Aber das zeigt mir so ein bisschen, okay, es ist nicht nur dieser eine Spieler, es ist das ganze Konzept. Da habe ich mich geirrt. Und es ist super, diese Entwicklung. Natürlich im Vertragsjahr sind sie auch schön teuer. Aber meiner Meinung nach auch ein Spieler, der super ins System passt und auf dem man da auf jeden Fall aufbauen sollte und ihm den Vertrag geben kann.
Ja, definitiv. Nicht unerwähnt lassen will ich noch 12 Tackle for Loss, ja. Was dafür gesorgt hat, dass natürlich ein Derrick Henry nur 10 Yards in einem NFL-Spiel mehr gemacht hat als wir beide.
10 Yards from Scrimmage.
Vom Scrimmage, stimmt, danke.
Bei 20 Versuchen, egal ob Lauf oder Pass, das ist, also allein über dem Boden waren es 0,6 Yards per Carry. Und ich habe im letzten Podcast die Zahlen aufgezählt, er hat in den letzten 5 Spielen nie unter 100 Yards gegen uns gehabt und in 4 davon über 200.
Ja, ich erinnere mich, ja.
Ja, genau.
Schmerzhaft. Da kriege ich direkt wieder Rückenfälle.
Und das tut so gut.
Ja.
Also klar, er wird jetzt älter und er teilt sich die Snaps mit Tajay Spears, hatten wir auch in unserer Vorschau gesagt.
Ja.
Wobei ich 20, also 16 Carries, ja. Aber für das Format an Spieler, was er trotzdem immer noch ist.
Ja, ja, definitiv.
Extrem krasse Defense-Leistung.
Und der ist jetzt nicht, der ist ja nicht washed. Also ist ja nicht so auf einmal, dass der durch ist oder so, ne, von einem auf anderen Tag. Ne? Der spielt ja trotzdem eine sehr gute Saison. Ich habe die Stats jetzt gerade nicht zu Hand, kann ich gleich mal parallel nachgucken. Es war einfach eine extrem, extrem gute Defense-Leistung, ne, von uns. Ja, er ist bei 884 Yards. Also bitte, ne?
Ja, also Das ist, ist schon sehr krass, was sie da abgeliefert haben. Es gab immer noch so kleine Sachen, die man verbessern kann. Third Down waren wir bei 4 von 15. Ich schieb's auch auf die Verletzungen. Das ist halt neuer Quarterback. Wir laufen da mit einem Backup-Lineup, was Receiver angeht, auf. Was mir leider Gottes wieder erneut aufgefallen ist, dass wir mindestens pro Spiel einen Blitz, einen Sack bekommen, weil der Running Back irgendeinen Blitz-Pickup nicht hat. Also daran, daran müssen wir noch arbeiten. Das war im vorletzten Spiel so, es war im letzten Spiel so. Immer irgendwo guckt er in die falsche Richtung, da, also da haut die Protection noch nicht ganz so gut hin. Aber es sind alles Sachen, die ich jetzt noch nicht so extrem, die mir so extrem viel Angst machen. Es geht in die richtige Richtung. Wir sind immer noch im ersten Jahr mit neuem Staff.
Definitiv. Definitiv. Ein bisschen unterm Radar vielleicht, auch für uns nochmal erwähnenswert, flog natürlich auch Noah Brown, der auch dann Next Man Up war, sozusagen. 8 Receptions, 82 Yards, hat seinen Job mehr als erfüllt, wo wir alle mit den Zähnen geklappert und mit den Knien geschlottert haben. Was passiert denn jetzt ohne Collins und Tank Dell? Aber starke Leistung von Noah Brown, der da in die Bresche springt, ne?
Nachdem er sich zurückgekämpft hat, nachdem er gegen die Jets da so eine Nullnummer hingelegt hat.
Richtig. Also,
jeder hat einen guten Tag. Und die Jets sind auch eine verdammt harte Defense, aber da dachte ich mir auch so, oh, wenn du dich jetzt nicht langsam wieder fängst, dann wird es schwierig bei unseren Ausfällen.
Ja. Und vielleicht so zum Abschluss erwähnenswert, weil ich lese gerade nochmal die Komma 5, ich habe gerade, woran lag's. Malik Collins mit 2,5 Sacks, den halben Teil, da sich mit Greenard. Hintergrund war, glaube ich, der Komma 5, der böse, in Anführungszeichen, böse Sack gegen Will Levis, High Ankle Sprain, aber ich glaube, der gute Mann, der wird schnell wieder da sein, dann braucht man auch nicht so ein schlechtes Gewissen haben, sagst du eben schon mal vor dem Podcasten.
Ja, also Verletzungen sind immer kacke, aber da hat man schon wesentlich krassere Verletzungen gesehen, High Ankle Sprain. Er wird wahrscheinlich nächstes Spiel ausfallen. Was jetzt aber für die Titans jetzt nicht so ganz bitter ist, weil mit unserem Sieg haben wir sie aus den Playoffs gekegelt.
Ja.
Können jetzt gesunden und erst ein junger Quarterback. Also ich sehe da jetzt auch noch nichts, was ihn da behindern sollte, uns auch in den kommenden Saisons das Leben schwer machen zu können. Ja.
Aber apropos Verletzungen, gerade eben während unserer Aufnahme oder kurz vor der Aufnahme kam es der neueste Injury Report aus. Jimmy Ward klar raus mit der Concussion, bei CJ Stroud bleibt es auch so. Mit Blick auf das nächste Spiel schon mal so als Spoiler. Ja?
Kleiner Einschub, Jimmy Ward hat heute trainiert.
Hat heute trainiert?
Alles gut. Ja, da zeigt sich mal wieder, wie unterschiedlich so eine Concussion sein kann. Jimmy Ward ist im Concussion-Protokoll. Ich glaube, er ist noch nicht geklärt.
Muss aber auch bis Freitag sein, glaube ich, ne? Also bis morgen dann, ne? Wenn ich das
nicht erfahre. Weiß nicht genau, aber im Concussion-Protokoll durchläufst du verschiedene Stufen. Und je nachdem, in welcher Stufe du bist, ist es dir sogar erlaubt, wieder mitzutrainieren. Einsatz immer noch fraglich. Aber da haben Adrian Amos und Houston Carson waren es, haben dann am Mittwoch auf dem Platz gestanden. Aber er bewegt sich in die richtige Richtung. Aber er ist jetzt noch nicht komplett raus. Kleiner Spoiler, CJ Stroud ist es. Entschuldigung, wir haben es nur 0:16. versagt der Kopf etwas. Bitte fahre fort.
Gerne. Ja, eigentlich erwähnenswert, vor allem mal neben Stroud, aber das ist uns relativ bewusst, wenn man ein bisschen die digitalen Newspapers verfolgt. Natürlich Will Anderson und Blake Cashman. Werden wir, glaube ich, gleich drauf eingehen, wenn wir über unseren Gegner sprechen. Mal ab davon, dass Will Anderson nach Anfangsschwierigkeiten in der Saison oder ein bisschen Anlaufschwierigkeiten mittlerweile absoluter Keyplayer ist bei uns in der Defense und Blake Cashman sich aus dem fast nichts zu einem der Keyplayer entwickelt hat als Linebacker. Schauen wir gleich mal, wenn wir über die Browns reden, drüber. Ist bitter, sage ich mal so. Aber, und dafür auch danke, dass ich für den Podcast eingeladen wurde, nach der Titans-Analyse bin ich doch ganz wohlgestimmt, dass wir das auch ohne die Jungs hinkriegen können.
Genau. Einfach nochmal ergänzend mäßig. Es gab wieder Rest Days. Tantl hat den Rest Day gehabt. Hat danach auch wieder komplett voll trainiert. Dann hatte Shaq Mason seinen Rest Day, hat wieder voll trainiert. Also die Veteran-Spieler. Robert Woods hat den Rest Day. Noah Brown hat den Rest Day. Sind eigentlich die drei, die du genannt hast, die einzigen auf Did Not Practice, wo wir auch halt mit einem Ausfall rechnen. Stroud, Cashman und Anderson, leider Gottes. Brown Limited, Malik Collins Limited, Malik Collins Limited und Nico Collins auch. So,
aber da bin ich relativ zuversichtlich, weil jetzt zwei Tage hintereinander, ne? Also da,
ja,
da
kann man der beiden Namen etwas verwirrt. Ja, Nico Collins ist zurück und es sieht, also es wurde noch nicht offiziell bestätigt, aber es sieht sehr gut aus, dass der spielen könnte. Wenn er jetzt am Freitag noch im Full Practice liegt, können wir uns definitiv sicher sein. Brevin Jordan war krank, ist auch auf Limited hochgerutscht. Jack Mason Limited und Denzel Perryman auch Limited. Der Rest ist alles full. George Fant wird wahrscheinlich wieder spielen können. Er wurde ja ersetzt im letzten Spiel. Haben wir da wieder etwas Absicherung.
Ich bin auch kurz, ich bin kurz übers Cleveland Death Chart geflogen, auch vorbereitend auf diesen Podcast. Was mir so ins Auge gesprungen ist, ist natürlich die Dauerverletzung erst mit 5 Spielen dieses Jahr Joel Bitonio. Ja, als Guard, also eine wichtige Säule. Kommen wir gleich im Spiel zu, würde ich noch was zu sagen, aber bei Spielpreview sicher als Left Guard eine der Stellen, wo man reinstoßen kann, sozusagen, ne, als Defense.
Ja, war ja auch das Ding, was ich bei den Browns gesehen habe, eher wackelige O-Line und da dachte ich so, ja, jetzt wenn wir Anders nicht haben, dann wird das doch nicht so und am Ende legt man da unser zweitbestes Spiel in Karriere-Sex, also zieht die ganze Stimmung noch ein bisschen nach oben. Wir erwarten die Browns zu Hause. Wird auf jeden Fall ein sehr defensiv gesprägtes Spiel, bin ich der Meinung.
Definitiv.
Wenn die Browns was über Wasser hält, auch selbst durch die ganzen Verletzungen, ist es einfach mal die Defensive. Offensiv haben sie so viel einstecken müssen. Nick Chubb relativ früh auf Season-Ending Injury Report. Die O-Line hat mittlerweile auch, glaube ich, 4 Spieler auf IR. Dessen Name nicht genannt werden darf, auch auf IR, obwohl sich das glaube ich nicht so viel genommen hat, wer da gerade Quarterback spielt. Ja, und dann hat man so Oldman auf der Couch geholt. Joe Flacco. Und wenn wir davon ausgehen, dass derselbe Starting Quarterback spielt wie im letzten Spiel, dann hatte Down the Talk so eine schöne Analogie gefunden. Flacco gegen Keenum, das klingt wie 2014, 2015 NFL.
Richtig. Gleich nachdem ich Raffelsberger gegen Breeze geguckt habe, gucke ich mir genau das. Ja. Bisschen schade insofern. Also ich gönne jedem seine Gesundheit. Ist Murray Cooper seit letzter Woche auch wieder voll fit. Das heißt, da ist ein bisschen Offensivqualität für Flacco vorhanden. Und trotzdem war es ja letzte Woche recht eng auch wieder im Browns Spiel. Aber gehen wir gleich drauf ein, denke ich. Ne?
Ja, also die Browns haben jetzt mit 2 Siegen einmal Jacksonville geschlagen und einmal die Chicago Bears. Beide Spiele mit One Score. Beide Teams auch noch die Chance gehabt, das zu gewinnen. Chicago hat eine Hail Mary, die dann einem Receiver aus die Hände gelitten ist. Und ja, Jacksonville waren es 4 Punkte. Ärgerlich. Alles. Verbessert unser Standing auf die Jaguars, aber irgendwie verschlechtert es auch unseren Pick. Kann man sehen, wer möchte das Spiel.
Richtig. Das war, glaube ich, auch in der Community viel Thema, ne?
Genau. Ja, gerade Flacco, so, das sehe ich fast genauso wie bei Keenum. So, er sieht, also er macht zwar seine Yards, hat jetzt auch im Durchschnitt so seine 300 Passing Yards gehabt in den letzten 3 Spielen. 7 Touchdowns, 5 Interceptions, aber er sieht nicht wirklich gut aus. Also er macht seinen Job, aber Das ist so wirklich dieses alte Ross, was da so reinkommt. Ja, oder auch hatte, so von der Couch Hallo und herzlich willkommen aus dem Schnitt. Leider hat unser Aufnahmetool hier etwas versagt und wir sprechen in den 2 Minuten über Joe Flacco, wie er als Browns Quarterback aufgenommen wurde und seine Anspielwaffen in David Njoku und Amari Cooper, die auf jeden Fall sehr gefährlich sind, auf die man achten sollte. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Leider fehlt dieser Part. Wir hoffen, dass es das nächste Mal nicht passiert. Konnte ich leider nicht mehr retten. Vielen Dank und viel Spaß beim Weiterhören.
Nein, mich drauf aufpassen.
Ja, in 3 Spielen war auf jeden Fall das Reception Leader, auch damals noch, als der das Name nicht genannt werden darf, gespielt hat.
Mhm.
Also er ist schon eine krasse Waffe und wenn Flacco ihn da weiß einzusetzen, wird das auch uns ganz schön Probleme bereiten. Das davon gehe ich mal aus.
Ja. Was ich erwähnenswert noch finde, ab von den Hurries, ich hatte eine interessante Statistik dank dir gefunden, danke für den Tipp, Toffi, für die Seiten. Wir haben ähnliche Pocket Times. Du hast eben gesagt, die O-Line der Cleveland Browns ist sehr ersatzgeschwächt, das stimmt. Flacco kriegt viel Druck, kriegt viele Sacks, wirft dementsprechend wahrscheinlich auch viel Interceptions, aber die haben eigentlich eine relativ hohe Pocket-Time mit 2,6 Sekunden bis zum Release. Das entspricht auch unseren Werten unter CJ Stroud und das ist so ziemlich top-notch. Das teilen sich ein paar Teams 2,6, aber das geht auch weitaus langsamer. Was aber der Knackpunkt ist, trotz dieser hohen Pocket-Time trifft Flacco oft sehr, sehr, sehr schlechte Decisions, was die Pässe angeht. So im Vergleich ist er da so auf dem Niveau von einem Zappi von den New England Patriots, der hat ähnlichen Spielzahlen. Also Flacco hat 26 pure Passing Decisions in 3 Spielen getroffen. Keenum, mal zum Vergleich, also da wird wirklich bewertet, was war eine schlechte Wahl. Keenum hat letzte Woche 5 in einem Spiel getroffen. Flacco hat 26 in 3 Spielen getroffen. Also das heißt, Key ist Flacco unter Druck setzen, definitiv.
Ja. Man kann leider, du hast ja die Pocket Time angesprochen, bezieht sich ja dann höchstwahrscheinlich auf die ganze Saison.
Ja, richtig.
Da wird es CJ auch noch ein bisschen bei uns nach oben reißen, weil
ja.
Flacco kann man jetzt halt auch nur 3 Spiele zählen und
bewegt sich 1 Meter nach links von nach rechts wahrscheinlich, ne, von der Fitness und Agilität her, auch in der Pocket vielleicht oder so.
Ja, die haben jetzt auch mit 4 Quarterbacks gespielt über die Saison. Also,
Ja.
Aber was halt der größere Knackpunkt bei den Browns ist, halt einfach mal diese krasse Defensive, die sich schon jetzt Ewigkeiten trägt. Ich habe schon irgendwo Spiele gesehen, wo ich hoffe, ja, jetzt sind sie müde, aber das kannst du vergessen. Wir sind die beste Defense nach Passing Yards, 11 Beste gegen Rushing Yards, den zweitmeisten forcierten Fumble, dritt, also wirklich mit 41-6 in der Top 8. Jetzt kriegen sie noch Denzel Ward zurück oder haben Denzel Ward zurückbekommen.
Mm-hmm.
Und das hatte Downs the Talk auch angesprochen. Also der Zeitpunkt der Aufnahme ist schön, da konnte ich wenigstens die andere Folge hören, dass die Defense der Browns über 28% der gegnerischen Drive in den Punt enden lässt. Und alle anderen Teams sind so unter 20%. Also das ist echt eine ganz, ganz knackige Defense. Das ist, sei es mal jetzt Garrett über den Pass Rush, der dann halt auch seine Mitspieler rundherum gut macht, dass halt nicht nur von ihm Druck kommt. Wir müssen da wirklich unser A-Game raushauen.
Definitiv, also mir graut es jetzt schon vor Myles Garrett, der rein statistisch im Edge-Pass-Rush eigentlich nur hinter Micah Parsons liegt. Der hat eine 31-prozentige Double-Team-Rate, das sind so J.J. Watt-Dimensionen, um mal bei Houston zu bleiben, und gewinnt trotzdem 30% seiner Duelle. Ne? Also da ist Micah Parsons nur noch outstanding mit 37, aber der nächste ist schon ein gewisser Will Anderson, da wären wir so beim Thema, Will Anderson mit 25%, die er gewinnt. Ne? Das gilt es zu kompensieren auf der einen Seite, auf unserer Seite der Defense und Myles Garrett irgendwie zu stoppen, wahrscheinlich möglichst häufig zu Double-Teamen, um halt diesen ekelhaften Pass-Rush zu verhindern. Also, weil Keenum ist keiner, der da rausscrambelt oder da irgendwelche funky Moves macht, um sich aus so einer Situation zu befreien. Nein, definitiv nicht.
Nee.
Ja, und unsere Chancen, wo wir angreifen, sind es definitiv die Offense. Wir müssen halt mit unserer Defense mit ordentlich spielen legen. Die Chicago Bears haben die Cleveland Browns auch gut am Boden gestoppt. Wie wir letzte Woche gesehen haben, können wir auch. Ich hoffe, das machen wir auch. Die Offensive Line der Browns ist verletzungsgeschwächt, wie schon angesprochen. Gerade der Left Tackle ist da so eine Schwachstelle, was für Greenard quasi eine schöne Einladung sein kann. Flecko ist jetzt halt auch kein Elite-Quarterback. Der ist jetzt, glaube ich, 38 oder so. Ja. Also ist auch einer vom Altmann. Hat zwar die Erfahrung, aber haben auch die meisten Giveaways. Also Fehler im Spiel, Fumble, Interceptions. Und so eine Turnover mit einer guten Field Position und einem guten Special Teams können dann so eine kleinen Sachen schon ausmachen.
Ja, also ich denke, Greenard muss da reinspringen. Ne? Also wenn man sich die Edge Run Win Rates anguckt, was den Run Stop angeht, sind wir zweimal in den Top Tens vertreten auf 1 und 4 mit Greenard und Will Anderson. Und wenn Greenard da ansatzweise das abruft, was er sonst so tut, dann haben wir da wirklich eine Chance reinzukommen. Wir müssen ihm halt den Lauf wegnehmen, weil wenn wir anfangen, Joe Flacco den Lauf wegzunehmen, muss Joe Flacco werfen. Und Lauf wegnehmen ist aber auch in Anführungszeichen gleichzeitig bedeutend mit Pressure auf die O-Line. Und diese Pressure wollen wir halt aufbauen. Ne? Ich denke, das wird, also sollte der Gameplan sein oder wird auch die Mikos Gameplan sein. Ne?
Ja. Ja, auf jeden Fall. Also das ist quasi deren Schwachstelle, wo dann auch unsere Secondary glänzen kann. Jetzt mit Jimmy Ward schon wieder im Limited Practice könnte es noch ein bisschen besser werden. Ich habe jetzt kein Problem damit, Adrian Amos oder DeAndre Houston Carson zu vertrauen. Die haben ihre Sache auch schon ganz gut gemacht. Aber Jimmy Ward wäre da noch ein kleiner Spark obendrauf, wenn man das so nennen kann. Und halt Ballsicherheit. Sie haben zwar die meisten Giveaways, aber haben auch die drittmeisten Takeaways.
Also richtig.
Wir müssen sicher spielen, wir müssen keine fancy Scheiße machen, sondern wirklich einfach, so, das wird so ein Arbeiterspiel, habe ich so ein Gefühl. So richtig so ein defense-lastiges Arbeiterspiel, hart erkämpfte Yards, offensiv. Wer Freunde des Offensiv-Footballs werden da, glaube ich, weniger Spaß dran haben.
Ja, ich bin gespannt, wie das Thema Separation und Route Running bei uns aussieht gegen Denzel Ward und Greg Newsom. Das ist ja tatsächlich ein ekliges Duo. Da bin ich sehr froh, dass wir Nico Collins zurück haben, ohne Noah Brown, John Metchie oder Robert Woodson nahe zu treten. Aber ich denke, dann wird sich viel auf Nico Collins, wenn er healthy ist, konzentrieren und man versucht, ihn irgendwie Shutdown-Corner-mäßig zu stellen. Dann öffnen sich natürlich die Räume für Receiver 2, 3 respektive für Dalton Schultz. Ne? Weil dann vielleicht da stärkere oder schwächere Matchups aus der Sicht für ihn entstehen oder für unsere Receiver oder unsere Tight Ends. Ne?
Das Over-Under hatte sich ein bisschen geschiftet, als ich das letzte Mal geguckt hatte, lag es bei 42,5. Jetzt liegt es bei um die 40.
Mhm.
Also so hoch würde ich da nicht gehen. Also wenn wir mal so jetzt Richtung Clips gucken, würdest du den Teams ungefähr 3 Touchdowns zumuten?
Na, wobei ich sagen muss, das ist jetzt tatsächlich keine fundierte statistische Aussage, sondern eine gefühlte. Die Browns sind auch immer gut Double-Digit zurückzuliegen und wieder ins Match zurückzukommen. Das heißt, wenn wir gut starten, kann natürlich mal passieren, dass es irgendwie irgendwas Richtung 13-3 oder 16-6 zur Halbzeit steht und nachher dann doch irgendwie 21 irgendwas ausgeht. Das kann passieren, aber vom Papier her würde ich sagen, das wird ein Low-Scoring-Game und es entscheidet sich nachher, wer will es mehr in der Defense und wer macht weniger Fehler in der Offense.
Ja, auf jeden Fall bin ich voll bei dir. Und ich würde auch ganz ekelhaft mit so einem 13-14 gehen.
Ja, das kann ich mir durchaus vorstellen. und wahrscheinlich so ein Nailbiter-Ding und dann ein Game-Winning-Field-Goal. Irgendwie sowas wieder. Ne? Also man hat sich ja dran gewöhnt. Never touch a running system.
Ja, genau, richtig super. Ja. Bevor wir jetzt zu Pick and Player kommen, habe ich noch einen kleinen Stat auf Powerplay Bouncer Talk heute, den sie gebracht haben, ja, um dir so ein kleines Lächeln aufs Gesicht zu zaubern, falls du die Folge nicht gehört hast.
Nein, noch nicht, nein.
Die Browns kassieren die meisten Punkte auswärts. Die meisten Punkte aller, also die kassieren Punkte auswärts, ist ja klar.
Ja.
Aber damit sind sie an Platz 32, weil sie kassieren die meisten Punkte aller Teams auswärts. Und wir spielen zu Hause.
Und es ist richtig pickepacke voll. Davon gehe ich einfach mal aus, weil es um was geht. Ich habe auch noch eine schöne Statistik für alle Texans-Fans da draußen, die ich heute gelesen habe. Nur als Bild gelesen bei Facebook. Selbst wenn wir das Spiel verlieren sollten, gibt es statistische Berechnungen. Was passiert, wenn wir das Spiel verlieren und danach die Titans und die Colts schlagen? Liegen wir mit 33% noch mit einem Division-Clinch im Rennen und mit 66% immer noch in der Wildcard. Das bedingt der Schedule, der bei den anderen Teams dranhängt. Also die Chancen sind immer noch relativ, oder so 31, 66, sie sind immer noch relativ hoch. Das Kind ist noch nicht in den Brunnen gefallen, will ich damit sagen, wenn wir gegen die Browns verlieren, weil wir halt immer noch die direkten Duelle haben.
Warum gehst denn du schon von sowas aus?
Nein, ich möchte was Positives mit einbringen. Nein, um Gottes Willen. Ich würde jetzt die ganzen Playoff-Chancen nicht an diesem Einspiel bemessen. Das ist so das Fazit daraus.
Das würde ja implementieren, dass wir verlieren. Nein. Wir haben es alles selber in der Hand.
Richtig,
ich glaube, das ist das Schönste. Für manche Texans hat das Spiel noch einen gewissen kleinen Mehrwert. Und wir sind nicht chancenlos, auch wenn einen das Spiel gegen die Jets so ein bisschen, gerade gegen eine starke Defense, da eher erschaudern lässt. Aber ich habe das Vertrauen in unser Front Office, dass das Front Office das regelt, weil wir kommen aktuell aus einer Saison, deren Verlauf haben wir nicht damit gerechnet.
Ich war bei 6 Siegen. Bei wie viel warst du? Also 6 Siegen
ich war so habe, meine. Ich habe mich da nicht festgelegt. Aber hättest du mir gesagt, dass wir jetzt in Woche 16 dastehen, rekordgleich mit 3 Teams der AFC South und Chance haben auf die Division-Krone, auf die Playoffs und das auch noch alles selber in der Hand haben?
Ja.
Hätte ich. Alle haben uns irgendwie als Top-5-Team gesehen, oder also was einen Top-5, Top-10-Pickup gibt. Und das ist krass, was da läuft. Also, und unsere Chancen stehen nicht schlecht. Wir haben definitiv die Punkte angesprochen. Und unsere Defense kann das. Und unsere Offense kann es mit den aktuellen Limitierungen auch. Und wenn Case Keenum oder Davis Mills, je nachdem, er startet, weil sich da auch schon etwas schwammiger geäußert wurde. Unser OC hat heute gesagt in der Pressekonferenz, er startet den, bei dem er das Gefühl hat, der bringt uns den Sieg. Und deswegen ist auch Case Keenum im letzten Spiel gestartet. Bin ich fein mit. Wenn die Leute das sehen, wer es besser umsetzen kann, go for it.
Blick. Knapp über den Tellerrand. Also erstens bin ich bei dir, go for it. Das ist eh der Spirit. Es gibt ja mal dieses amerikanische, Entschuldigung, Gelaber von wegen, der Team-Spirit ist so gut und wir sind eine Familie und bliblablub. Aber man glaubt es bei uns. Es wird so viel darüber gesprochen von allen Spielern, wie dieser Team-Spirit ist und dieses, wenn ich es nicht mache, dann macht es ein Kollege und wenn der es nicht hinkriegt, dann springe ich für ihn ein und man glaubt es ihnen einfach. So diese Überzeugung ist dahinter und ich glaube, das ist, was das Team dieses Jahr so großartig macht, trotz Baustellen, die wir haben, definitiv. Und ein Blick über den Tellerrand vielleicht, wir gehen einfach mal davon aus, wir nehmen ein 14-13 mit, was passiert so auf den anderen Plätzen? Die Jaguars spielen die Bucks, Baker Mayfield spielt momentan eine Anti-Baker-Mayfield-Saison, also da ist auch alles drin, dass wir vielleicht nach dem Wochenende schon in der Division ganz vorne stehen und die Titans bei den Seahawks und die Seahawks, die haben, glaube ich, die Schnauze so richtig voll nach den letzten 2-3 Wochen, wo es so lief, kämpfen auch noch um die Playoffs, das heißt,
ne? Beide Starting Quarterbacks angeschlagen.
Ja, ja.
Lawrence wird wahrscheinlich nicht spielen und Malik Willis, wie vorhin schon erwähnt, wird auch nicht spielen wahrscheinlich. Da wird Tannehill einspringen. Also es ist alles offen. Es ist schön irgendwie zu sehen.
Ja, das Schönste wäre, wenn ich nächste Woche deinen Podcast höre und ihr werde begrüßt von euch mit einem Willkommen bei 8,5 zu 7,6 zu 7,6.
Das wäre schön.
Ja.
Es ist schön, sowas selber in der Hand zu haben. Und richtig, auch den Browns so ein bisschen, die stehen ja jetzt mit 8,6 noch quasi einen Platz davor, den ja so ein bisschen nochmal die warten zu lassen, nochmal ein bisschen zu versauen.
Ja.
Sie werden in die Playoffs kommen, da gehe ich mal stark von aus.
Denke ich auch.
Aber so noch ein bisschen, selbst diese Woche, selbst mit dem Sieg, brauchen sie noch zwei, drei andere Beteiligungen, um das komplett sicher zu haben. Aber ein bisschen Stänker muss sein.
denke ich auch mit Bezug. Ich meine, die spielen noch gegen die Jets. Das werden sie wohl packen. Wenn
was?
Sie spielen.
Ey, sag das nicht. Gegen die Jets, das ist nicht so einfach.
Ja, richtig. Aber die Jets müssen ja irgendwie punkten. Ja, ich weiß. Es wird auch ein Defense-Festival. Dann spielen sie noch gegen die Bengals. Die sind momentan auch so mal hü, mal hot. Also ich denke auch, die packen die Playoffs. Aber sie müssen es ja nicht gegen uns schon vorbereiten und werden sie auch nicht. Also ich sehe unsere Chancen mittlerweile sehr gut.
Oh, kommen wir nun zu Pick a Player. Willst du jemanden von den Browns haben?
Ja. Ich würde nicht den Hello Captain Obvious Miles Garrett Pick nehmen, sondern ich würde leider den momentan Verletzten, leider dann aus unserer Sicht, weil er ja dann bei uns wäre, ich würde deren Left Guard nehmen, Betonio. Weil, ja, also das wäre nichts gegen Scruggs und so, aber das wäre ein Uplift. Boah. Also in der Pocket könnte meine Oma stehen dann wahrscheinlich, ne?
Ja, es ist also kein schlechter Pick, also wenn du guckst, was die Defense schon gefressen hat, oder die Defensive, da will, achso, was ich vergessen habe, Greenard könnte dann gegen einen alten Bekannten spielen, und zwar Garen Christian, der okay, diese Saison auch schon bei uns Ersatztackle war.
Stimmt.
Also das, ja, das
ist immer die Frage, das finde ich schon immer spannend. Veränderst du als Coach, das ist jetzt nur eine hypothetische Frage, veränderst du das Playbook in irgendeiner Form? Oder weißt du, dass da ein Spieler ist, der dein Playbook kennt halt, ne? Ja.
Ich glaube nicht. Also, das ist als O-Liner, da hätte ich mit der Verpflichtung von Adrian Amos von den Jets, das hat ja auch nicht so viel gebracht. Ja, also ich weiß nicht, ob der dich da so anpasst.
Welchen Spieler nimmst du? Wenn du möchtest.
Ja, ja. Ich wanke.
Mhm.
Mich zieht es gerade so eher in die Secondary.
Mhm.
Und also ich schwanke zwischen Grant Delpit und Denzel Ward.
Ah, jetzt ist. Das Schlimme ist ja, das vielleicht nochmal so als Fazit mit dem Ausblick auf Sonntag. Aus der Defense kannst du fast jeden nehmen bei den Browns.
Ja, das
ist ja Miles Garrett, Za'Darius Smith, Owusu, Koramoah heißt der gute Mann. Ja. Anthony Walker, super stark. Denzel Ward, Greg Newsom, Grant Delpit. So ein bisschen theoretisch Saxonville 2.0, aber. Ich denke, unsere werden am Wochenende einspringen und wir treffen die richtigen Entscheidungen. Und dann macht uns auch ein Delpit hoffentlich keine Probleme, beziehungsweise ein Miles Garrett.
Ein Delpit sowieso nicht.
Delpit ist eher, ja, deswegen hatte ich mich korrigiert.
Delpit ist raus, aber die Qualität reißt selbst da nicht ab. Also mit Anthony Bell und Juan Sorne haben sie da auch selbst auf Safety noch genug. Also die haben da so viel Qualität und die spielen auch aktuell über dem, was sie können sollten.
Wir haben noch einen Rodney McLeod, oder wie der heißt. Der ist auch Bombe auf Safety, ne? Also
der ist aber auch raus.
Ja, eben. Das meine ich. Bei denen ist Next Man Up, das ist so ja Ronaldinho gegen Messi, defense-technisch betrachtet. Ne?
Das ist so ungefähr.
Aber ich bin zuversichtlich, wir kriegen das hin, weil mein Fazit, unser Quarterback wird die besseren Entscheidungen treffen, unter Druck. Punkt. Sage ich jetzt so als Board Prediction.
Nehme ich so. Ist gekauft. Gut, dann beenden wir das zur allnächtlichen Stunde hier. Danke, dass du eingesprungen bist und Next Man Up quasi warst.
Gerne, immer wieder.
Und ich wünsche allen viel Spaß beim Spiel. Am 24.12. ist das um 19 Uhr und es läuft auf RTL. Also Free TV könnt ihr zusammen mit eurer Familie gucken. Steckt sie an.
Wenn es spannend wird, nicht das Handy so nah am Raclette lassen, wenn man das mal werfen muss oder so.
Genau, steckt sie an, lasst die Texans-Fans werden. Feiert gemeinsam Familie. Wir wünschen euch schöne Weihnachten. Einen guten Rutsch brauche ich noch nicht wünschen, weil wir hören uns ja zwischendurch nochmal. Egal, was ihr feiert, im Kreise eurer Liebsten, genießt die Zeit. Legt vielleicht auch mal das Handy weg. Gibt schönere Sachen als das Digitale. Beschäftigt euch mit denen, die bei euch sind. Und damit bedanke ich mich nochmal bei dir, Marc.
Gerne. Horns ab.
Und verabschiede mich auch mit einem Horns ab. Tschüss.